Und diese Gefahr ist halt durchaus gegeben. Das heißt, wenn der Falsche an den ersten Quantencomputer käme, könnte er damit genau das machen. Und daher ist man gut beraten, jetzt schon so zu verschlüsseln, dass es quantensicher ist.
Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Clausen und heute ist ein ungewöhnlicher Tag für uns Berufsnörgler vom Manager-Magazin. Denn mein Kollege Klaas Tatje hat einen Hoffnungswert für die deutsche Wirtschaft mitgebracht. Oder, Klaas?
Das würde ich so sagen. Es geht um 1,2 Billionen Dollar bis zum Jahr 2040.
Das, würde ich sagen, ist in Zahlen gegossene Hoffnung. Ich versuche mal so ein bisschen den Rahmen zu setzen. Fang mit der Menschheit an. Die Menschheit und damit auch die Wirtschaft befindet sich in einem Zeitalter umwälzender technologischer Megatrends. Da erzähle ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nichts Neues. Unser Leben wird stark bestimmt werden in den kommenden Dekaden durch synthetische Biologie, also den Nach- und Weiterbau biologischer Systeme, worüber wir heute aber nicht informieren wollen. Wir wollen informieren über ein wichtiges Element der Digitalisierung. Die kann man ja vielleicht in drei prägende Subtrends unterteilen. Halbleiter, also Chips, künstliche Intelligenz und Quantencomputing. Und um Letzteres geht es uns. Denn während bei den Halbleitern und der KI es schwer werden wird, für die europäische und deutsche Wirtschaft global wirklich noch eine führende Rolle zu spielen, wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben, aber es wird schwer, sieht das eben beim Quantencomputing anders aus. Unser Thema heute lautet also: Sind Quantencomputer das nächste große Ding für die deutsche Wirtschaft? Konkret geht es um die Fragen: Welche Rolle kann Quantencomputing für unsere Gesellschaft und für die Wirtschaft spielen? Wo steht diese potenziell bahnbrechende Technologie inzwischen? Und warum spielen deutsche Akteure da eine so verheißungsvolle Rolle? So, und um Antworten auf all diese Fragen zu bekommen, hat sich für Sie Klaas Tatje, den Sie gerade schon gehört haben, umgetan. Für Sie und für uns, mein Kollege in der Redaktion des Manager-Magazins, den unter anderem solche epochalen Tech-Themen besonders interessieren und umtreiben. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Klaas. Guten Morgen nochmal.
Hi.
Ja, Klaas, die Welt ist ja in den vergangenen Monaten stark mit Quantenphysik in Kontakt gekommen. Allerdings jetzt nicht wirklich mit unserem Thema, sondern über den inzwischen siebenfach Oscar-prämierten Film Oppenheimer, in dessen Mittelpunkt der Quantenphysiker Julius Robert Oppenheimer steht und sein Atomwaffenprojekt. Ein grausames Projekt am Ende. Kannst du uns da eine tragfähige Brücke bauen zu deinem Thema, zu dem Thema Quantencomputing?
Ja, eins hast du schon angesprochen, beiden liegt die Quantenforschung zugrunde. Und was auch besonders ist, ist das Wettrennen, was da entstanden ist. Oppenheimer hat das ja nicht gemacht, um eine Atombombe zu bauen, sondern weil er wusste, die Deutschen könnten den USA zuvorkommen, weil die Deutschen waren die Führenden in der Quantenforschung. Er hat ja auch in Göttingen studiert unter anderem. Und heute ist es so, dass auch bei den Quantencomputern ein Wettrennen entsteht. Allerdings, ich würde sagen, eher ein positives, wer da den ersten großen Rechner, der auch wirklich verlässlich arbeitet, entwickelt und in Serie bringt, der hat das Rennen erstmal gewonnen. Und entsprechend sind dann diese Erträge, ich hatte 1,2 Billionen angesprochen.
Du hast gesagt, von diesem großen Rechner, also es geht um leistungsfähige Computer. Jetzt habe ich ja den Eindruck, nicht nur den Eindruck, man merkt ja jeden Tag, unsere Rechner, auch unsere Smartphones werden immer leistungsfähiger. Unlängst habe ich hier mit unserer Kollegin Miriam Hecking über Nvidia gesprochen, der eine Firma, die Hochleistungschips herstellt und darüber zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt geworden ist. Was soll denn der Quantencomputer können, was die Hochleistungscomputer, die uns heute schon umgeben, nicht können?
Er ist einfach schneller. Man muss sich das so vorstellen, dass du mit einem herkömmlichen Computer irgendwann an natürliche Grenzen stößt. Immer dann, wenn die Probleme richtig komplex werden. Zum Beispiel, wenn du dir anguckst, einen Flugplan von einer Fluggesellschaft, wo ganz viel passieren kann, das System Deutsche Bahn, das Stromnetz, überall da, wo ganz viele Faktoren eine Rolle spielen, da ist der Quantencomputer dem Hochleistungsrechner voraus, weil der Hochleistungsrechner hat ja nur diese Zustände 0 und 1. Und daraus kann man dann bestimmte Rechnungen ableiten. Die muss er aber Schritt für Schritt dann auch rechnen. Der Quantencomputer, dem liegt eben diese Quanten inne und die können alle Zustände gleichzeitig annehmen. Das heißt, sie können sowohl 0 sein als auch 1, sie können aber auch alles dazwischen sein. Eine Kollegin von mir, eine frühere, hat das mal verglichen mit einem Lichtschalter. Der ist beim Rechner an oder aus und beim Quanten kann man dimmen.
Ah,
und
okay.
Somit alles Beliebige machen.
Ja, das hört sich wirklich interessant an. Du hast schon so ein bisschen reingetippt in konkrete Anwendungsfälle. Kannst du uns da mal mitnehmen und vielleicht ein, zwei schildern, wo dann so ein Quantencomputer wirklich zu einem Leistungssprung führen würde?
Ja, also das heutige Netz der Deutschen Bahn ist ja so ausgelegt, dass es irgendeine Fahrplanverspätung gibt, keine Ahnung, Kuh im Gleis, Personen im Gleis, Baustelle, und daraus ergibt sich dann für alle Folgezüge eine Verspätung. Und diese Verspätung werden nach und nach ins System eingespeist. Mit einem Quantencomputer könnte man alles gleichzeitig berechnen. Das bedeutet, dass die Leute, die in München am Gleis stehen, schon wissen, wann sie in Hamburg ankommen, obwohl das Ereignis wieder ganz woanders eintritt und man normalerweise gar keine Herleitung machen würde. Aber das ist dann möglich durch diese Gleichzeitigkeit, und das beschleunigt natürlich die Systeme enorm. Ähnliches gilt fürs Stromnetz. Wenn du dir da anschaust, wie viele mittlerweile von ihrem Balkon Solarenergie ins Netz einspeisen können, ist das natürlich sehr fehlerträchtig und sehr fehleranfällig. Man weiß gar nicht, welche Menge ist da gerade drin, was brauchen wir eigentlich, was müssen wir zuschalten und so weiter. Wenn du alles simultan und gleichzeitig analysieren und einspeisen könntest und berechnen könntest, wäre dem deutschen Stromnetz sehr geholfen und die Dunkelflaute vielleicht weniger wahrscheinlich.
Und wie weit sind wir jetzt in der Entwicklung zu diesem Zustand, den du gerade an zwei konkreten Beispielen beschrieben hast?
Ja, bleiben wir vielleicht mal bei der Deutschen Bahn. Manche Leserinnen und Leser werden sich schmunzelnd daran erinnern, dass kürzlich noch ein Ingenieur gesucht wurde, der sich mit MS-DOS auskennt. Das ist ja ein Programm der 90er, und auf diesem Programm laufen wohl noch einige ICEs, weil es so schön stabil ist. So, wie kommt man jetzt zum Quantencomputer? Es gibt ein Team von Quantenexperten, das sich bei der Bahn intensiv damit beschäftigt. Es ist ja so, dass man nicht einfach den Quantenrechner hinstellt und sagt, nun rechne mal, sondern man braucht bestimmte Algorithmen. Und die tüfteln jetzt schon daran, welche Algorithmen kann man verwenden, wie kann man das optimieren, das Programm, das einfach unendlich kompliziert ist. Also wenn man nur 20 Städte miteinander verbindet, gibt es Billiarden Möglichkeiten, wie man diese Städte abfahren kann. Und dieses Problem, das man, glaube ich, in der BWL Traveler Salesman Problem nennt, der Handlungsreisende, der da durch die Gegend fährt und sich überlegt, welche Optimierung mache ich mit meiner Reiseroute, das gibt's eben bei der Bahn noch vielfach komplexer, und da würde der Quantencomputer sehr helfen, sprich, die Entwickler stehen bereit, das anzuwenden, und jetzt muss die Hardware so weit sein und so stabil laufen, dass das beides zusammengeht.
Und wie weit sind wir bei der Hardware? Du sagst, das ist ein Wettrennen. Vermutlich passiert da viel im Verborgenen, schätze ich mal. Aber sag mal so, kannst du so einen Hinweis geben?
Ja, so verborgen ist es gar nicht. Ah, IBM hat sogar einen Zeitplan vorgelegt, wann sie wo sein wollen. Und der jüngste Meilenstein war zum Beispiel, dass IBM 1121 Qubits geliefert hat. Das heißt aber leider gar nichts.
Ja.
Warum? Weil Qubits laufen sind gewisserweise störanfällig. Das heißt, wenn ich jetzt die Rechnung habe 5 mal 8, ist es beim herkömmlichen Rechner immer 40. Beim Quantenrechner kommt auch mal 39 raus. Und das wollen wir natürlich nicht, weil dann ist das Ganze nichts wert. Und deswegen versucht man diesen Noise, diese Fehler zu reduzieren. Und das muss miteinander einhergehen. Und da ist eben die Frage, wie weit sind wir da wirklich? Ich habe mir andere Unternehmen angeguckt, die hatten so um die 50 Qubits. Google hat zuletzt mit 100 gerechnet. Also ungefähr in dem Raum sind wir. Was heißt jetzt Qubit? Was bedeutet das? Wenn man, da gibt's ein schönes Beispiel von Fraunhofer, wenn man mit 66 Qubits rechnet, dann lassen sich so viele Zustände gleichzeitig berechnen, wie es Atome in einem Sandkorn gibt.
Oh.
Und in einem Sandkorn wiederum gibt es mehr Atome, als Sandkörner auf der Erde vermutet werden. Das zeigt einfach, die Mengen sind groß.
Mhm.
Und die Mengen sind eben schon bei 66 Qubits fast unendlich groß. Und das verdeutlicht, dass du damit einfach einen ganz riesigen Sprung machst in Sachen Rechenmöglichkeit.
Mhm. Und diese Fehleranfälligkeit, dass eben statt 40 39 rauskommt, das liegt daran, dass diese Qubits miteinander interagieren. Also ich will jetzt nicht zu technisch werden.
Ja, die interagieren, und vor allen Dingen, sie sind nicht festgefroren sozusagen in ihrem Zustand.
Ah, ja.
Und weil sie interagieren, hast du immer nur Bruchteile von Sekunden oder Hundertstel, Tausendstel, Milliardstel Sekunden wahrscheinlich, diesen Zustand. Und den musst du dann genau haben, um eine bestimmte Berechnung zu machen. Und wenn der nicht mehr da ist, ist der Fehler drin. Und deswegen, jetzt wird eben alles dafür getan, dass dieses System stabil läuft.
Klar, ich glaube, wir müssen aufpassen hier, dass du uns nicht wechselst in die Quantencomputing-Forschung. Du bist ja voll drin. Thema unseres Podcasts heute ist ja sagen auch die deutsche Perspektive. Ne? Ist Quantencomputing etwas, was wirklich ein großes Ding werden könnte für die deutsche Wirtschaft? Und ja, man muss sagen, Deutsche sind da vorne mit dabei in der Entwicklung. Du hast Jan Götz besucht in Helsinki. Wer ist das? Was macht er? Warum Jan Götz?
Jan Götz ist ein großer Freund des Schützenwesens, ist in Neuss aufgewachsen, hat jetzt aber überhaupt keine Zeit mehr für Schützenfeste, weil er in Finnland daran forscht, den Quantencomputer in Serie zu bringen, hat ein Startup gegründet, IQM, das ihm damals von seinen Professoren vorgeschlagen wurde, das zu machen. Und warum Finnland? Weil Finnland eine gute Startup-Szene hat, viel Förderung. Und man könnte sagen, da ist es ja schon kalt, aber so kalt, wie er es braucht, ist es da nicht. Man braucht nämlich ungefähr 0 Kelvin, das sind ja deutlich unter 270 Grad minus, also fast der absolute Nullpunkt, damit diese Prozesse, die ich eben beschrieben habe, stabil laufen können. Ah. Und das macht er dort mit seiner Firma und es sind die ersten Rechner auch am Start. In Deutschland läuft einer, in Finnland läuft einer und weitere sollen jetzt schnell dazukommen. Ich habe mich da umgetan in der Fabrik und da standen auch 3 in Reihe. Die werden aber jetzt zunächst mal für Forschungszwecke auch benutzt.
Also richtig zum Anfassen, wobei man natürlich vermutlich nicht sehen konnte, was hinter den Metallkästen ist, aber du hast sie
doch. Ich konnte auch mich überzeugen, welche Kabel wo reingesteckt wurden. Ich hätte mir das nicht zugetraut. Es sah so ein bisschen aus wie diese Bombe bei Lethal Weapon 3, wo man dann da die Drähte vertauscht hat. Nein, es ist hochkomplex. Es ist im Grunde vor allen Dingen die Kühlung, die viel Platz braucht. Ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt wie an Fotos der 60er Jahre von herkömmlichen Computern. Die waren ja auch so riesig, diese Anlagen.
Ja.
Und heute sind sie teilweise in unserer Hosentasche. Also sprich, das ist der Anfang, aber der Anfang ist gemacht.
Mhm. Und Jan Götz ist ein Deutscher, sein Unternehmen hast du genannt, IQM, ist aber in Finnland, also ist jetzt ein finnisches Unternehmen, deutsches Unternehmen, europäisches Unternehmen.
Wird so ein bisschen als finnisch-deutsches eingeführt, also in Finnland registriert, hat aber eben auch sehr bekannte Investoren, unter anderem die Brüder Andreas und Thomas Strüngmann. Die sind uns ja geläufig, spätestens seit BioNTechs Erfolg.
Mhm.
Und die haben eben zusammen mit dem Family Office Manager Helmut Jägele damals sich festgelegt und gesagt, Quantencomputer sind eines der nächsten großen Dinger und IQM ist eines der Hoffnungsträger.
Mhm.
Man weiß noch nicht, was daraus wird, kann auch furchtbar schief gehen, aber erstmal fällt ja auf, dass sie eine ganze Menge richtig machen. Sie machen nämlich einiges auch genauso wie IBM und Google, nämlich auf diese supraleitenden Verfahren aufsetzen. Das bedeutet, sie arbeiten im Grunde mit herkömmlichen Chips und das hat schon mal eine gewisse Stabilität zur Folge. Während es gibt dann noch Ionenfallen oder Photonen, aber das ist alles sehr futuristisch und nicht unbedingt so stabil. Und daher weiß man noch nicht, welches System sich am Ende durchsetzt. Kann also auch sein. Im Grunde ist es so ein bisschen, als würde man jetzt das Elektroauto erfinden. Es gibt den Verbrenner schon.
Ja.
Und den Verbrenner bauen IBM und IQM und Google. Und jetzt gibt's noch andere Wettbewerber, die setzen jetzt voll auf den anderen Trend, Ionenfallen zum Beispiel. Und da weiß man noch nicht, wer am Ende das Rennen macht.
Wer übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, dass, wenn Sie das ein bisschen besser noch nachvollziehen wollen oder mehr erfahren wollen, wie es da zugeht. In Finnland empfehle ich einen Blick in die Shownotes. Da ist auch verlinkt der Beitrag, die Analyse, die Klaas Tat hier da zusammengetragen hat aus seiner Recherche. Das eine ist sozusagen sind die Hersteller von Quantencomputern und dann ist es ja auch wichtig, dass man damit umgehen kann, ne? Also die Frage ist, wie sehr gewöhnt man sich dran, wie schnell kann man diese Technologie tatsächlich einsetzen, um dann Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Und da sind deutsche Firmen ganz aktiv, ne?
Ja, das ist fast schon untertrieben.
Ja, okay.
Ich habe mit Google gesprochen und dachte eigentlich, die verweisen mich auf Kalifornien und irgendwelche Startups dort oder Blue-Chip-Firmen. Aber sie haben gesagt, Deutschland ist ein Markt, wo wirklich die Post abgeht, wo Anwendungen ohne Ende gesucht werden. Da muss man eben sehen, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Das Optimierungsproblem, so nennt man das bei der Bahn, also logistische Herausforderungen haben wir angesprochen, gilt für genauso für den Hamburger Hafen. Wo schiebe ich die Container hin? Kann man auch super mit einem Quantencomputer berechnen. Aber dann gibt's eben noch andere Anwendungsfälle, zum Beispiel Simulationen, die bräuchte BMW und nutzt sie schon im Windkanal, um zu gucken, welches Design nehmen wir denn fürs Auto, damit der CW-Wert auch stimmt.
Ja.
Das klingt jetzt ein bisschen trivial, aber da geht's ziemlich zur Sache. Ist sehr komplex, das Thema, weil man ja auch diese ganzen Strömungen vorausberechnen kann mit einem Quantencomputer und das ist heute noch nicht möglich. Das kann man immer nur für einen Teil machen, aber da könnte man dann vielleicht fürs ganze Auto das simulieren und müsste es gar nicht mehr als Prototyp bauen, sondern sagt so, das ist jetzt das Design, was rauskommt. Pharmaentwicklung, auch ein Riesenthema. Merck oder Böhringer sind da am Forschen und da geht es natürlich darum, Medikamente schneller herzustellen. Oder wenn man jetzt die nächste Pandemie hätte, könnte man sich das angucken, das neue Coronavirus und sagen, so siehst du aus, mit welchem Impfstoff kommen wir dagegen an? Und dann sind wir noch schneller in der Entwicklung, wenn es dann um die Anwendung geht. Das ist übrigens auch wahrscheinlich ein Grund, warum die Strüngmanns eingestiegen sind, weil sie bei BioNTech gesehen haben, welches Potenzial man hat, wenn man Generika oder andere Pharmaprodukte herstellen möchte. Und überall mischen die Deutschen mit, auch BASF mit Materialwissenschaften. Da wurde mir der schöne Satz gesagt, wir versuchen tatsächlich die Chemie vorauszuberechnen. Und wer sich jemals mit Chemie beschäftigt hat, weiß, dass das ja auch nicht gerade an Zufällen liegt, aber doch an vielen verschiedenen Prozessen. Wärme spielt eine Rolle, Dichte und so weiter. Und wenn man das alles vorausberechnen könnte, würde man eben auch viel weniger Abfall produzieren. Schon in der Forschung, aber dann auch später in der Anwendung, weil man immer wüsste, die optimale Temperatur für diese oder jene Katalyse ist eben exakt diese.
Das ist ja erstmal kontraintuitiv. Eine neue Technologie und die Deutschen sind mit dabei. Das ist ja ein Wortpaar, das wir viel zu lange leider nicht mehr verwenden konnten. Meist kümmern wir uns ja zuerst um die Regulierung, die auch wichtig ist. Aber sag mal, wie kommt denn das? Warum sind die Deutschen jetzt da mit vorne dabei?
Das liegt an einer Frau, die ihre Promotion gewisserweise auch mit Quantenchemie gemacht hat, Angela Merkel.
Kenne ich.
Die hat nämlich schon in den 80ern dazu promoviert und hatte dadurch, glaube ich, so ein gewisses Grundverständnis dafür. Und das ist gar nicht so schlechte Voraussetzung, wenn man sich mit Unternehmern austauscht. Wenn die das vorstellen, dann wurde sie wahrscheinlich hellhöriger und hat angeregt, dass Deutschland dabei vorne mit dabei sein muss und auch im Grunde jemanden beauftragt, sich darum zu kümmern, dass das jetzt institutionalisiert wird, dass man also ein Gremium hat, das sich da regelmäßig austauscht. Und da hat sie Reinhard Ploss gefragt, den damaligen Infineon-Chef.
Großer Chip-Konzern.
Ja. Der hat Ja gesagt und Q-Tech gegründet. Und in Q-Tech sind ganz viele verschiedene deutsche Großkonzerne, also allen voran VW, Siemens ist dabei, BASF schon angesprochen. Und die tauschen sich da regelmäßig aus, weit vor Produkteinführung, also braucht jetzt die Wettbewerbsbehörde in Brüssel nicht hellhörig werden, tauschen sich darüber aus, mit welchen Verfahren, welche Algorithmen man nehmen kann, welche Erlebnisse man hat im Laufe der Prozesse. Und dadurch ist ein ganz reger Austausch unter den Firmen entstanden, die dann natürlich auch mit den potenziellen Anbietern sprechen. Und so hat man das relativ gut, glaube ich, aufgegriffen, das Thema. Und das wird jetzt sehr regelmäßig untereinander besprochen.
Wir sprachen eingangs über den Quantenphysiker Oppenheimer, dessen Arbeit dann über die Atomwaffe in einer Katastrophe gemündet ist. Wie ist es denn hier? Also wenn wir super leistungsfähige Computer wie Quantencomputer in die Welt stellen und die in die falschen Hände geraten, das kann auch gefährlich werden, oder?
Ja, da wäre man wieder bei Oppenheimer. Und der Angst vor der Atombombe, die Atombombe des Quantencomputings ist im Grunde das Sicherheitsrisiko, dass du schon, man weiß schon seit den 90er Jahren, dass es Möglichkeiten gibt, die herkömmlichen Passwörter zu knacken. Das ist der sogenannte Shor-Algorithmus, da geht es um Primfaktorzerlegung und so weiter. Keine Sorge, führe ich hier nicht weiter aus, aber es geht im Grunde darum, dass das möglich ist mit einem Quantencomputer. Und wenn man jetzt einen Quantencomputer hätte, könnte man sämtliche Verschlüsselungen von früher oder heute aufbrechen und damit Konten klauen oder was auch immer. Es geht sogar so weit, dass man Angst hat davor, dass man es heute sozusagen sichert, die Daten, store now, und später dann entschlüsselt, decrypt later. Und diese Gefahr ist halt durchaus gegeben. Das heißt, wenn der Falsche an den ersten Quantencomputer käme, könnte er damit genau das machen. Und daher ist man gut beraten, jetzt schon so zu verschlüsseln, dass es quantensicher ist.
Oh, okay. Also man kann sich ja leicht vorstellen, es gibt ja leider wieder mehr falsche Hände, die das geraten. Russland nutzt ja auch das Mittel der asymmetrischen Kriegsführung eben über solche Technologien beispielsweise. Ja, was wird denn getan, um sozusagen dem Einhalt zu gebieten und es gar nicht erst dazu kommen zu lassen, die Sachen zu entschlüsseln?
Ja, da gibt's zum Beispiel von Infineon Programme und Möglichkeiten, die schon jetzt quantensicher sind. Es gibt zum Beispiel Verschlüsselungen, die darauf fußen, dass man eben diese Entschlüsselung nicht einfach so machen kann. Und das ist in einem sehr komplizierten Verfahren dann wiederum von Infineon gemacht worden, so dass du jetzt schon sagen kannst, wir haben dieses oder jenes Produkt und das ist quantensicher.
Wenn ich mir das so anhöre, die 1,2 Billionen, die du am Anfang genannt hast, sind scheinbar fast zu niedrig gegriffen für einen Markt, der sich da auftut.
Alles möglich, ja. Wenn wirklich Quantencomputer zum Einsatz kommen, verändert sich das Leben von uns allen gravierend. Weil man eben, ne, man hat schneller Medikamente, man hat schnelleres Produktdesign, man hat präzisere Wettervorhersagen, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Aber das ist ja auch ein hochkomplexes Problem, das wirst du immer dann merken, wenn du denkst, warum habe ich denn keinen Schirm mit? Ja. Weil man vielleicht am Abend vorher in der Tagesschau sah, es soll nicht regnen und das wird es dann nicht mehr geben. Also dann wird man präzise Wettervorhersagen machen können und noch vieles mehr.
Und die Deutschen lieben es, über Wetter zu reden.
Absolut. Und über die Deutsche Bahn.
Ja, genau. Ja, aber was das wirklich für große Auswirkungen auf unser aller Leben haben kann, das habe ich heute Morgen deutlich besser verstanden. Klaas, ganz herzlichen Dank.
Sehr, sehr gern.
Das war der Manager-Magazin-Podcast, das Thema. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, wie die großen Tech-Trends unserer Zeit unser aller Leben und die Wirtschaft verändern, dann empfehle ich Ihnen ein Abo des Manager-Magazins. Da halten wir Sie beständig à jour, sei es in digital, sei es in Print. Sie finden sämtliche Angebote bei uns in der App, auf der Website und auch in unseren Shownotes. Für heute bedanken sich hier bei Ihnen Klaas Tatjer, Sven Bergmann und Felix Klein, die diese Folge für Sie produziert haben. Und ich natürlich. Wir alle freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder hier bei uns begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.